Tuschenaquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tuschenaquariums. Heute geht es in den 22. Bezirk, in die Donaustadt, und zwar zum Haupttempel der Wiener Sikhs. Ich bin dort mit dem Wiener Obmann der Bekenntnisgemeinschaft verabredet, mit Gurcharan Singh Mangat.
Hallo, ich bin's.
Ich grüße Sie. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
Haben Sie Ihre Kopfbedeckung mit?
Der Wiener Sikh reicht mir einen Bandana als Kopfbedeckung. Er selbst trägt einen Turban und einen langen Bart, der schon von grauen Strähnen durchzogen ist. Am Eingang des Tempels heißt es nicht nur Haare bedecken, sondern auch Schuhe ausziehen. Gurcharan Singh Mangat erklärt die Kleiderordnung im Sikh-Tempel.
Sie wissen, wie ein Bandana
hinten
verknotet?
Ja.
Einfach dann rückwärts und dann hinten einfach den Knopf. Genauso.
Die Socken kann ich anlassen?
Können Sie anlassen, wenn Sie wollen, das bleibt Ihnen überlassen. So, ich muss jetzt, sollte jetzt einmal hinaufgehen. Unser elfter Guru in den Respekt zollen. Sie können gerne mitschauen. Das ist eigentlich der Haupt, der Gebetsraum.
Im ersten Stock ist der Gebetsraum, in der Mitte das Heiligtum, das heilige Buch der Sikhs, ein großes Foto des Goldenen Tempels in Amritsar im Kaschmir und gekreuzte Schwerter unterhalb des Buches. Im Hintergrund läuft leise Musik. Der Obmann erklärt.
Jetzt kurz zu dem Moment, wenn wir jetzt schon hier oben sind, mit dem zentralen Mittelpunkt, der elfte Guru, der Sidi Guru Granth Sahib. Sie haben sich, nehme ich an, ein bisschen vor, okay, ja. Dann brauche ich das nicht weiter auszuführen. Und der elfte bis in die Ewigkeit lebendige Guru der Sikhs. Warum sage ich lebendig? Darauf gehe ich dann unten später nochmals ein. Und wie gesagt, hier kommt dann jeden, hauptsächlich am Sonntag, kommen die Herrschaften auch zusammen. Und wir feiern unsere Gottesdienste hier. Sie haben auf der rechten Seite noch eine erhöhte Stelle, einen kleinen der Pult, auf dem sich dann auch Sänger befinden, also die meistens Priester, oder egal wer aus der Gemeinde, kann natürlich auch sehr gerne auch vortragen. Die Instrumente sind zwei, die am gängigsten auch sind. Das ist zum einen das Harmonium, das ist eine Art Akkordeon, aber nur auf dem Tisch liegend, also mit einem Blasebalg auch betrieben, wie ein Tasteninstrument. Und natürlich das Tabla, das in einem indischen Musik nicht fehlen darf, also Schlagzeug in dem Sinn. Und da werden halt, wie gesagt, die ganzen Verse, die Weisheiten, die im 11. Guru verfasst sind, auch gesungen. Das ganze Werk an sich, der Sidi Guru Granth Sahib, ist in Ragas verfasst, in Melodien. Also kann jeder Vers dort auch angestimmt werden, und auch musikalisch. Musik hat einen genießt sehr großen Stellenwert, aber es ist auch die, was in Bezug auf Spiritualität auch letztendlich. Ja.
Weil Sie sagen, Musik hat einen hohen Stellenwert, ist das eine Verbindung in eine andere Welt, oder?
Ja, darauf können wir dann später vielleicht unten nochmals eingehen, wenn die Dame meditiert, möchte sie nicht stören. Ja. Das heißt, zu dem Raum an sich gibt es da keine Fragen, nehme ich an. Ja.
Das ist Amritsar, ne?
Das ist Amritsar, richtig. Das, was Sie hinten sehen, also einer der fünf Hauptwallfahrtsorte, beziehungsweise der Sikhs.
Musik spielt eine zentrale Rolle. Das heilige Buch, das die Sikhs wie einen spirituellen Lehrer, also einen Guru, verehren, wird gleichsam vertont. Eine Frau aus Ungarn meditiert im Hintergrund des Altarraums. Wir steigen nun gleichsam in den Bauch des Tempels hinab.
Wie groß ist denn die Gemeinde?
Wir schätzen jetzt grob einmal österreichweit gesehen, also das ist ca. 15.000 jetzt einmal. Der Hauptteil natürlich in Wien, gefolgt von Linz, denke ich, Salzburg. Dann gibt es kleinere Gemeinden in Klagenfurt, in Graz. So, das ist dieser gemeinschaftliche Ausschank, glaube ich, wenn man so will. Also das ist bei uns wird es als Langa bezeichnet, die Gemeinschaftsküche, was ein wesentlicher Bestandteil oder Institution in der Sikh-Religion auch darstellt, also wo die Leute sich auch zusammen nach dem Gottesdienst auch zusammensetzen und natürlich dann auch ein Mahl auch einnehmen, ist in allen Tempeln, den Sikh-Gurdwaras, auch letztendlich vorfindbar. Und jeder ist herzlich willkommen. Das Schöne daran ist, jeder ist willkommen. Im Gegenteil, es werden sogar, also bevor man sozusagen Audienz beim Guru ansucht, Anführungszeichen, oder sich dort in den Gebetsraum begibt sollte, sind wir dazu angehalten, zuerst in den Speiseraum zu kommen, eine Kleinigkeit zu essen, hat den Hintergedanken, dass wir natürlich alle am Boden sitzend, ja, das Gleiche serviert bekommen, von vornherein gleich sozusagen eines mitgegeben wird, dass du gleich bist. In Gottes Augen bist du egal wer du jetzt bist, welche Status du auch inne hast in deinem alltäglichen Leben, ja. Hier bist du einer von all den anderen. Also es gibt da keine Hierarchie in dem Sinn. Jeder ist in der Gottesangel. Und das soll damit auch symbolisiert, abgesehen davon natürlich, dass man natürlich auch Hungernden zu essen gibt. Also die Leute, die jetzt kein Obdach haben und nicht zum Essen, sind natürlich auch herzlich willkommen. Ja?
Sie haben ja auch in der Flüchtlingskrise
Ja, das war richtig. Ja. Es ist sehr viel auch hier gekocht. Das ist der größte Tempel in Wien. Es wurde auch sehr viel hier auch gekocht. Ich zeige Ihnen später vielleicht auch die Kochtöpfe, die teilweise auch verschlissen sind durch die ganze Arbeit. Also es wurde ja sehr viel Essen auch ausgegeben. Ja. Und das ist, wie gesagt, der zentrale Mittelpunkt. Also wenn es jetzt in Bezug auf Bekochen geht, also das ist die Küche. Da haben wir heute, wir schauen, dass wir vielleicht da Licht oder weiß gar nicht, ob da. Okay, gut. Das sind die ganzen, Sie sehen, Sie können kurz einmal einen Überblick hier von hier beschaffen, wenn Sie wollen. Also da wird dann für sich gekocht bei uns, ja.
Ja, das sind die großen Packungen.
Das ist richtig. Unter anderem, ja. Und das ist unser kleiner Vorratsraum. Dort haben wir halt unsere Lebensmittel, die so halt gekocht werden hier. Und übrigens bei uns wird laktovegetarisch gekocht. Das heißt, also es ist jeder, egal ob Veganer oder Koscher, also es ist, haben wir sich auch als Koscher zu bezeichnen in dem Sinn, weil alles, was es weder Fleisch noch Fisch noch Ei verarbeitet. Und warum sage ich Lacto? Milch hat einen großen Stellenwert bei uns, also da kann man sich, da gibt es dann Linsen oder dieses Fladenbrot, ja. Das kann natürlich jeder essen, ja, wenn auch ein Veganer in dem Sinn. Also es, bei uns gibt es da hingegen, ist auch von der Verköstigung einer, der spricht auch alle Menschen in dem Sinn auch an.
Und wer finanziert das? Also das kommt durch Spenden?
Das kommt hauptsächlich durch Spenden, das, wie Sie wie wir oben auch gesehen haben, das ist, wie gesagt, das ist unser Haupt, Sie sehen hier ein bisschen rückwärts, das sind diese Kopftöpfe, die wir haben in dieser Dimension. Dort die ganz großen, mit den großen Gräfen, das waren die dann für sich auch bei der Flüchtlingsverköstigung auch verwendet wurden. Das sind dann wirklich schon, ich weiß nicht, wie viele Liter Meter, wie wüsste ich jetzt gar nicht, aber da gehört einiges hinein, ja.
100 Liter würde ich schätzen, ne?
Ja, auf alle Fälle bin ich sogar mehr. Ja. Das ist, also das ist diese Dimension bei dir. Und das wird bei uns hier dann geschwommen. Vom Geschirr gibt es dann für sich grundsätzlich alles aus Edelstahl. Ja. Zum einen ist es bruchsicher, zum anderen natürlich muss es schnell gehen beim Abwasch auch, weil natürlich wir haben jetzt teilweise bei großen Festivitäten leicht einmal 8 bis an die 1000, sage ich mal ganz vorsichtig, an bestimmten natürlich nicht jeden Sonntag, jeden Sonntag ist es um die 400 Leute, die gehen, glaube ich, in 2-3 Durchgängen, geht das dann sich locker meistens auch, aber bei großen Feierlichkeiten, großen Festivitäten, die wieder noch angehen, da sind es doch schon wieder bis zu 1000 und dann müssen natürlich diese Prozesse ein paar Mal wiederholen, bis alle dann verköstigt sind und das muss natürlich mit dem so viel Geschirr, wir haben zwar viel, ja, aber es muss natürlich dementsprechend auch nachgewaschen und das wird dann hier abgewaschen, schnell abgetrocknet und geht dann in die zweite Runde für die nächsten. Also es geht relativ flott. Also alles aus Edelstahl.
Und von woher kommen die Leute? Kommen die nur aus Wien?
Oder? Überall, also von überall her. Die Dame, die Sie jetzt zum Beispiel oben gesehen haben, das ist eine Ungarin, die auch für sich den Sikhismus entdeckt hat. Ja, sie kommt jedes Mal aus. Am Sonntag ist sie sehr oft da. Unter der Woche sehe ich sie jetzt auch zum ersten Mal, aber sie meditiert war. Also es wird bei uns niemand schief angesehen. Ja. Also es werden die Sikhs auch nie missioniert haben. Also wir haben auch keinen Hintergedanken, wenn wir jemanden hier zu uns einladen, niemals den Hintergedanken, dass ich jetzt irgendwie jetzt versuche, zum Sikhismus zu bekehren. Im Gegenteil, das haben unsere Gurus nicht gemacht, das machen wir nicht. Ja. Es geht unseren Gurus niemals um die Quantität, es geht nur um die Qualität. Das ist auch eine wichtige. Und wie gesagt, nochmals, jeder Mensch ist in Gottes Augen gleich, egal welche Religion er praktiziert. Das sind verschiedene Wege, sagt man sehr häufig, aber bei uns, wir sehen das Leben das auch so, verschiedene Wege, die letztendlich zu einem Ziel führen. Manche Wege sind halt ein bisschen länger, manche kürzer, einige Kinder. Das kann man natürlich sehr wohl auch sagen, vorsichtig auch sagen, aber grundsätzlich ja. Also es ist jeder herzlich willkommen. Und von der Gesamtgemeinde, also hauptsächlich in Wien, mittlerweile gibt es natürlich Wien umgeben, sehr viele Leute, die natürlich sich jetzt auch in dem Speckgürtel auch angesiedelt, die natürlich dann auch hierher schauen. Und abgesehen davon gibt es in Wien mittlerweile schon drei Gurdwaras. Der eine ist wieder der älteste, im 22. Dann gibt es im 12. Bezirk, das war der zweite, der dann letztendlich dann auch entstanden ist, vor Jahren schon. Und jetzt ganz ein unlängst erst entstanden, dass man die afghanischen Sikhs, also die Flüchtlinge aus Afghanistan, die natürlich auch mittlerweile eine relativ große Gemeinde auch darstellt, und die haben jetzt im 23. Bezirk so eine Liegenschaft auch angemietet. Also insgesamt drei Stellen, also 23., 12. und 2. schön verteilt über Wien, wo natürlich jeder je nach dem Wohnort den Block besuchen kann.
Das heißt auch, im Prinzip kann jeder Sikh werden.
Ich würde mal das anders formulieren. Wie sind alle Sikh? Weil was heißt denn Sikh? Sikh heißt Schüler. Wir sind alle Suchende, ja. Und der Weg, den wir suchen, oder auch oft in spiritueller Hinsicht gesehen, ist wir beschreiten jetzt den Weg Richtung Gottes. Also wir wollen den Gott erfahren in dem Sinn, ja. Und das ist auch eine Lehre in dem Sinn, ja. Und um das geht's im weitesten Sinne. Also ich sage, in unseren Augen, ja, ist eigentlich jeder ein Sikh. Wir sind alle Suchende, Studierende, also ein Ziel verfolgt. Die anderen haben andere natürlich andere Ziele, materielle Ziele im Sinne, ja, aber wenn es nach dem Sikhismus geht, ist der eigentliche Essenz des menschlichen Lebens, durch die Andacht an Gott, Gott zu erlangen. Und das ist das primäre Ziel des menschlichen Lebens. Und deswegen auch Sikh, der Schüler, und dem gegenüber der Guru, der Lehrer, ja, der spirituelle Lehrer. Sikh, das sind zusammengespielt Guru, Sikh. Die Sikhs hatten insgesamt 10 Gurus in menschlicher Gestalt, und der 10. nach Guru Gobind Singh hat vor seinem Ableben, wie gesagt, dann auch bestimmt, dass nach seinem Ableben es keinen weiteren Guru mehr in menschlicher Form geben wird, weil all die Lehren, die jetzt zu vermitteln waren, nicht nur zusammengeschrieben wurden von dem 10. Guru in diesem heiligen Werk, dem Siddhi Guru Granth Sahib Ji, sondern an und für sich, es waren alle 10 Gurus natürlich, die alles, was sie auch vorgelebt und gelehrt haben, natürlich auch praktisch vorgelebt. Das ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und das war mit dem 10. Guru sozusagen abgeschlossen. Und danach gab es, wie gesagt, die Schrift, die dann auch für uns alle als Guru zu gelten hat.
Und wie kommt man Gott nahe?
Sie sind, das ist ja das Schöne dabei, im Sikhismus sagen wir, Gott ist gar nicht entfernt von uns. Im Sikhismus, da gibt es einen Vers, der Hatmaus Enere, das heißt, Gott ist näher als deine Hände und deine Füße. Er ist in dich. Das ist dieser unsterbliche Teil, der sich in uns befindet. Ja, das heißt, insofern brauchen wir nicht irgendwie uns dagegen, wir sind Sikhs, stehen auch zum alltäglichen Leben, so wir stehen auch zur Familie, die Gurus, sofern sie in heiratswilligen Alter waren, haben auch geheiratet, haben auch Familie gehabt. Und wir im Gegensatz zur Askese, das ist im Hinduismus verbreitet, und man hat geglaubt, an allen Materiellen, und da zählt halt eben mal auch die Familie zum Materiellen, ja, dem entsagen muss, um Gott zu erlangen. Und der Sikhismus beschreitet einen ganz anderen Weg, ja, in der Familie, weil letztendlich Gott findest du nicht irgendwo abgeschottet in Wäldern, irgendwo im Dschungel oder in den Bergen Himalayas abgeschottet irgendwo vor, sondern er ist in dir. Das heißt, du musst nur die innere Einkehr suchen. Gott ist in dir, also ist gar nicht weit. Das ist das, wo wir sehr viele sagen, eigentlich das Ziel, das ist genauso, wie man, da gibt es diesen schönen Spruch, dass man sagt, okay, gut, man sieht, wenn man im Wald sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So geht es uns.
Während der Flüchtlingskrise haben die Wiener Sikhs in den großen Kochtöpfen monatelang Essen zubereitet und am Hauptbahnhof an die Ankommenden verteilt. Männer mit Bärten und Turban tauchten immer wieder die Schöpfkelle in den großen Topf, stundenlang, tagelang, wochenlang. Das hat den Sikhs damals viele Sympathien eingebracht. Für Gurcharan Singh Mangat schloss sich damals auch ein Kreis, denn er und seine Familie waren selbst einst aus Uganda geflüchtet.
Das ist eine lange Geschichte. Wir sind eigentlich auch hier ebenfalls Flüchtlinge nach Österreich gezogen im Jahr 1972. Unser Werdegang ist folgender, dass wir Uganda verlassen mussten. Idi Amin, der berühmte Diktator Ostafrikas, hat ja bekanntlich alle Asiaten des Landes verwiesen. Und das Schicksal hat uns nach Österreich gebracht, weil all unsere andere Familie haben sich gar nicht nach England begeben, und warum mein Vater jetzt letztendlich Österreich jetzt auskommt, aber wir Sikhs auch als Gläubiger, Sikh glauben ja auch an das Karma und die Vorbestimmung teilweise auch. Und seitdem, wie gesagt, sind wir jetzt mittlerweile in der dritten Generation in Österreich, also ich habe mittlerweile geheiratet, aber auch Kinder, die meine Tochter auch Doktorandin, Sohnemann auch demnächst sein PhD auch an. Also ja, auch eben, wie gesagt, nochmals Flüchtlinge und seitdem in Österreich. Uganda war für sich schon ein Ort, wo man sagen kann, dass es sehr, sehr viele Asiaten gegeben hat, die natürlich also die ganzen bürokratischen Arbeiten auch erlebt haben für die damalige Kolonie. Und nach der Unabhängigkeit Ugandas waren natürlich die Inder, die Wirtschaft in dem Sinn auch getragen haben. Ich war 4,5, wie wir das Land haben verlassen müssen, also habe jetzt wenig Bezug zu Uganda. Natürlich gibt es da Erinnerungen, auch meinem Vater auch gedankt, weil er auch ein Hobby hat mit den 8mm Kameras, also wir haben auch Filme zu Hause, sehr viele Dias, er hat sehr gerne fotografiert auch. Und damit wurden wir in den jungen Jahren auch, wie wir in Österreich, auch ein gewisses Selbstbewusstsein auch entwickeln, von wo wir letztendlich auch stammen, ja. Was für ein Paradies eigentlich Uganda in dem Sinn auch war für uns. Ich bin in Tansania in Mtwara geboren, ja, das war ein kurzer Zwischenstopp meiner Mutter dort, mein Großvater dort, sie war Besuch zu meinem Großvater, und er war zuständig Head Accountant, Chief Accountant East Africa Railways, und er war da in Tansania stationiert, und dort habe ich es mir halt so ausgesucht, dass ich dort das Licht der Welt erblicken möchte. Mein Opa ist in dem Sinn auch schon als Gerichtsschreiber nach Uganda gekommen. Und mein Vater ist in Kampala geboren und ist dann nach Indien zurückgegangen, hat dort dann studiert teilweise, ist dann wieder nach Kampala zurückgekommen. War dann, ja, kurz war in Scotland Yard, in Wakefield, hat sein Polizeitraining dort absolviert und angefangen hat er damit, dass er dann bei der Polizei eingestiegen ist in Uganda. Und dann irgendwann hat er sich dann selbstständig gemacht.
Für Generationen von Flüchtlingen ist die kleine Gemeinde Traiskirchen vor den Toren Wiens schon seit Jahrzehnten ein Anlaufpunkt, ob für Ungarn-Flüchtlinge, die Vertriebenen aus den Balkankriegen oder eben auch die Sikh-Familie Mangat in den 1970er Jahren.
Also mein Vater ist ja, wie sie mit dem letzten Rotkreuzflieger aus Kampala dann letztendlich dann auch rausgekommen. Sie sind dann über Italien, sind sie dann in Wien gelandet, kamen dann sozusagen in Traiskirchen und dann wurden die ihnen angeboten, entweder hier im Camp bleiben oder es gibt dann eine Möglichkeit, arbeiten zu gehen, eigenes Geld zu verdienen. Und da haben sich alle freiwillig gemeldet, weil einfach nur die Hände im Schoß liegen zu lassen und sich verköstigen zu lassen, das ist nicht im Sinn der Sikhs. Das wird auch in unseren Geboten auch mitgegeben. Die möchte ich hier vielleicht bei der Gelegenheit auch anführen. Und zwar gibt es das berühmte Drei-Säulen-Prinzip, Guru Nanak Dev, dem Gründer der Sikh-Religion. Also an erster Stelle das ist die Andacht an Gott, Nam Japna. An zweiter Stelle Girt Karna, also einer ehrlichen Arbeit nachzugehen, also sich nicht in der sozialen Hängematte zu begeben und sich auf Kosten anderer gut gehen zu lassen. Und das dritte ist Vandisha Karna, also das Teilen mit den Bedürftigen, oder grundsätzlich das Teilen. Ja. Und in dem Sinn haben sich natürlich alle freiwillig gemeldet und da sind sie nach Spital gekommen, Spitalen und auch nach Kärnten. Und mein Vater, man muss sich das einmal vorstellen, war in Afrika, hat er dann letztendlich, wie er dann Afrika verlassen hat, war er Selbstständiger mit verschiedenen, vielen Bediensteten, die wir gehabt haben. Also wir haben eine neue Villa auch gekauft, daran kann ich mich noch gut erinnern, unlängst erst bezogen und alle stehen und liegen lassen und er kommt jetzt nach Spital an der Drau und am nächsten Tag, man gibt ihnen dann so einen Overall, einen dunkelblauen Overall und sagt, okay, guten Morgen, bitte um 6 Uhr bereit, sie würden dann abgeholt werden und werden dann zur Arbeit gebracht. Niemand wusste ihn zudem, weil man auch nicht Deutsch konnte und ich denke, die Englischkenntnisse waren auch nicht so, dass man den Leuten erklärt hat, was jetzt wirklich auf sie zukommt. Und mit dem Bus hat man sie dann gebracht, dann auf irgendeine Baustelle und da mussten sie Knetenausgaben. Also, man muss sich das mal vorstellen, ja. Also den Kanalbett zu verlegen und sie haben jetzt Knetenausgaben, also Gräbenausgaben, wo man buddeln müssen. Es hat jetzt niemand geraunt oder gesagt, ich mache das jetzt nicht. Jeder hat sich dem gefügt und hat das jetzt gemacht. Und so ist es mit den Sikhs, ja. Und wie wir dann nach Österreich gekommen sind, waren wir, wie gesagt, in Zwischenstation Traiskirchen. Und danach hat mein Vater ein bisschen ein verdientes Geld gehabt, haben wir dann eine Wohnung irgendwo am Gürtel angemietet. Also, daran kann ich mich auch noch vage erinnern. Da gab es ein Zimmer, da waren wir zu viert in einem Zimmer, oder zu fünft in einem Zimmer. Ich und meine Eltern, ich und meine zwei Geschwister. Und da geteilt mit einer anderen Person. Und dann ging mir das Geld wieder aus und da ging es dann wieder nach Traiskirchen. Und bis wir dann irgendwann einmal mein Vater einen Job erhalten hat und ihm dann eine seitens des Innenministeriums, da gab es dann Wohnungen eigens für Flüchtlinge. Da war es sogar ein Neubau, muss ich sagen, der uns dann angeboten, wo wir dann auch dann hingezogen sind. Und ja.
Was hat Ihr Vater hier gearbeitet?
Er hat angefangen bei einer Computerfirma, also da waren die Computer dann auch diese ganz großen. Ein paar Mal besucht. Das ist die Firma Pan Alpina. Dort haben wir angefangen. Da musste einfach nur diese komischen, diese Bänder immer wieder hineintun, wieder rausnehmen. Und danach war er sehr lange, glaube ich, Zeitungskolporteur. Hat auch Zeitungen ausgetragen. Also nicht das, was man hier kennt, dass man an den Ecken herumsteht, sondern da gab es auch eine Art Tour, die man bekommen hat, wo man eine bestimmte Ortschaft in Niederösterreich abgefahren hat, was auch sehr gutes Geld auch bedeutet hat. Also er hat anno dazu mal, glaube ich, in den Jahren verdient um die 12.000 Schilling, was ein immens gutes Gehalt war. Und er hat aber neben den Zeitungen, die er vertrieben hat, also sehr viele Zeitschriften, Comics und dann hat er mit Filmen, die zu entwickeln waren für eine Firma Agfa, die hat er mitgenommen und dann in bestimmten Positionen dann auch die entwickelten abgegeben und so weiter und so fort. Das hat sich dann so ergeben. Und dann hat er die große Chance gesehen, da die Vereinten Nationen haben in Österreich Fuß gefasst und haben gesucht natürlich Security-Personal. Und mein Vater, wie er davon erfahren hat, das weiß ich nicht, nur er hat sich dann beworben und wurde dann auch aufgenommen. Und da kam ihm seine Ausbildung bei Scotland Yard in Wakefield auch sehr zugute. Und er wurde dann auch in führender Position auch eingesetzt und er war auch dann letztendlich auch verantwortlich für die jetzige UNO-City, für den Aufbau der Security. Da gab es zwei Herren, seinen Chef, an den kann ich mich auch sehr gut erinnern, das ist ein Spanier gewesen, der Herr Vaz, ein sehr guter Familienfreund dann für sich auch, der auch meinen Vater auch sehr unterstützt hat, auch das Potenzial in meinem Vater erkannt hat. Weil mein Vater auch mit den anderen Leuten auch konnte, sehr gut konnte. hat er fließend Swahili gesprochen, er hat Punjabi, Urdu, Deutsche ging halt so irgendwie und das Englische. Ne? Er hat sich mit sehr vielen und hat auch die Probleme, das Security, also die Security in dem Sinn, also das Sicherheitspersonal, war ja ein zusammengehüpfter Haufen von verschiedensten Kulturen, Leuten aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen. Und er hat natürlich dann auch verstanden, wenn einer jetzt irgendwo nach Pakistan oder was Indonesien fliegen möchte, dass er die 4 Wochen Urlaub benötigt. Das hat vielleicht ein anderer österreichischer Vorgesetzter nie verstanden. Da gab es immer wieder Reibereien und dann hat der Herr Was, das mein Vater, übergeben, dass er jetzt diese Urlaubslisten, die Rosters zu machen hat, wäre da auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl auch.
Im Erdgeschoss halten sich zwei diskrete Priester im Hintergrund. Sie bereiten einen köstlichen Gewürztee, während wir sprechen. Es gibt Gebäck. Der Wiener Sikh-Obmann spricht wie ein Wasserfall über seine Kindheit und Jugend in Wien, auch über seine langen Haare. Gurcharan Singh Mangat erzählt die Anekdote einer verständnisvollen Lehrerin, die ihm einst den Klassenausflug ermöglichte.
Ganz am Beginn, also meine Volksschule zum Beispiel, ich mache mir jetzt auf meine ungeschnittenen Haare aufzukommen, da gab es ja in der 4. Klasse diese Schulsportwoche. Und ich wollte natürlich unbedingt mit und meine Mutter gesagt, ja, aber wer wird bitte dir die Haare? Ich habe es einerseits nicht selber können. Wer wird denn deine, ich habe jetzt seit damals Zöpfe geflochten, ja, mein Haar war relativ lang und dem schon sehr schwer. Und er hat gesagt, Mama, so und so ist es, aber ich würde trotzdem gerne mit. Dann habe ich es natürlich meiner Lehrerin gesagt, die Frau Jelinek, an ihren Namen kann ich mich noch sehr, sehr auch erinnern. Das war auch eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson für mich auch, ja, die auch mich auch sehr auch unterstützt hat. Dann hat sie gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, ist zu mir nach Hause gekommen und hat von meiner Mutter dann sich dann meiner Mutter beibringen lassen, wie diese Zöpfe halt zu flechten, also wie diese, je nachdem. Also später dann in der Mittelschule, im Gymnasium gab es natürlich Anfeindungen, ist klar, aber hielten sich wieder mal auch in Rahmen, weil man sich natürlich da, ich mich auch sehr selbst habe verteidigen können in der Hinsicht. Und meine Mutter war in dem Sinn auch Lehrpersonal, sie war auch Professorin für Englisch, also sie hat sich auch in Österreich dann weitergebildet in ein Mädchengymnasium und sie ist dann nach bekannten Problemen dann zu meinem Direktor und hat natürlich ein Gespräch von Kollege zu Kollege immer geführt. Und das hat die Auswirkung gehabt, dass mein Direktor dann in meine Klasse gekommen ist und gesagt hat, kurz erklärt hat, worum es jetzt geht, ja, Sachverhalt, dass es da unter euch Burschen gibt, ja, die den Gurscharan da sozusagen das Leben schwer machen und sollte dann mir irgendwas zu angelangen, wird das dann strenge disziplinare Konsequenzen nach sich ziehen. Ja. Und dann hat es dann irgendwann einmal aufgehört. Ich war dann auch, oder bin es immer noch, für Zusammen Österreich, da gibt es ja vom Innenministerium diese Institution Zusammen Österreich, wo man natürlich dann Leute auch sucht mit Migrationshintergrund, die jetzt in Österreich Fuß fassen konnten, sich gut integrieren konnten, wo man natürlich diese Leute dann auch als Integrationsbotschafter zu Schulen schickt, ja. Und da wird auch sehr oft die Frage auch mir gegenüber auch gestellt und da sage ich einfach, ja, das Wichtigste ist eigentlich, die Sprache zu erlernen. Das ist der Schlüssel zu all den Schlössern, die wir letztendlich in unserem Leben noch vorfinden werden.
Gurcharan Singh Mangat trägt den obligatorischen Turban, die Haare auf Kopf und Gesicht lässt er wachsen, eines der wesentlichen Gebote der Sikhs.
Grundsätzlich ist es so, dass unser 10. Guru seinen Jüngern vermittelt hat, sich niemals die Haare zu schneiden, weil letztendlich hat Gott die Kreation, alles was Gott erschaffen hat und Gott ist ein Teil seiner Kreation. Also das ist genauso, also wenn ich, um das leichter verständlich zu machen, also wenn ich Ihnen jetzt einen Klumpen Lehm gebe und sage, jetzt forme in ein Gefäß, ein Krug daraus, wenn Sie den formen, dann sind Sie der Schöpfer oder der Creator dieses Gefäßes, aber Sie sind nicht ein Teil des Gefäßes. Im Sikhismus ist es so, dass alles, was Gott erschaffen hat, Gott sich selbst auch in seine Schöpfung auch begibt. Das ist alles, was Sie hier sehen, also Fauna und Flora, wie es sich sehr, dass überall ist, Gott auch in seiner Kreation zu sehen, vorzufinden.
Und alles, das ist heißt, eine sehr ganzheitliche Sicht, ne?
Eine ganzheitliche Sicht, ja, und eine sehr naturverbundene Sichtweise auch letztendlich. Und in dem Sinn natürlich, alles, was Gott erschaffen hat, ist perfekt. Ja. Und davon gehen wir mal, also wenn Gott es so will, dass wir lange Haare haben, dann so, sei es so.
Und, so ein Leben kann ja sehr lang sein, damit auch die Haare.
Nein, Sie werden sich wundern. Sie haben jetzt wahrscheinlich, wir sind jetzt zufällig jetzt da, wir werden wahrscheinlich den Herrn, unseren Priester auch in Augenschein nehmen können, jetzt gerade die seine Kopfhaare auch gewaschen hat, Sie werden sich wundern. Die sind dann, gehen nicht einmal zur Schulter. Also es ist ein Irrglaube, dass man glaubt, dass natürlich, wenn man sich die Haare nicht schneidet, dass sie unendlich wachsen. Die fallen ja auch ab mit der Zeit. Im Gegenteil, wir haben das Problem, dass die Haare, speziell in unseren Gefilden, durch das harte Wasser, obwohl natürlich jeder eine Wasser Wasserentherndungslage zu Hause hat, dass die Haare auch abfallen. Das ist das Hauptproblem, speziell bei den Damen. Wir Männer haben sie relativ gut versteckt unter dem Turban, die Damen aber nicht. Aber nochmals auf Ihre Frage zurückzukommen, warum das bei uns auch so ist. Der 10. Guru hat dann eine Sikh-Initiation, die Sikh-Taufe, wenn man so will, ins Leben gerufen, die Kandidi Bahul. Und nachdem er diese Initiation erfahren hat, muss ein Sikh 5 Bestandteile aufweisen. Das erste, Gesas, also das sind die ungeschnittenen Haare, und da fällt der Bart auch darunter. Der zweite ist ein Kamm, ein hölzerner Kamm, der dann, nachdem die Haare gekämmt, zum Kämmen der Haare auch da ist, also die Haare müssen auch gepflegt werden, zweimal am täglich sind wir angehalten, uns die Haare auch zu kämmen. Und der wird dann in diesem Haartuch, den wir dann oben hier fixieren, letztendlich auch fixiert in dem Sinn. Der zweite K, und dann das dritte K ist das Kala, das ist dieser Armreif, den wir meistens am rechten Handgelenk auch tragen, symbolisiert die Unendlichkeit Gottes. Und natürlich dann auch, sollte man dann sich auf dem falschen Pfad befinden, und da diese Kara ist jederzeit sichtbar, das heißt uns auch an unser Gelübde auch erinnern, ja, dass wir ein aufrechtes Leben auch zu führen haben. Das vierte Kagar ist dieser Dolch, den wir unterm, Sie sehen sie jetzt bei mir nicht, ich dachte unterm Gewand, das ist diese Art Kirpan. Das ist also wir bezeichnen das als Kirpan, nicht als, und es wird nicht als, bei uns nicht als Waffe angesehen, sondern eigentlich nur zum persönlichen Schutz, irgendein Schutzgegenstand in dem Sinne. Ja. Also es ist deswegen, innen wird natürlich sichtbar auch getragen. Und an letzter Stolte, das letzte K ist eine bestimmte Art von Kniehose, eine Baumwollshort, die dann an und für sich dann auch getragen werden. Also das sind die 5 K. Also dem Ganzen, dem drüber gesetzt, also den langen Haar und die Haare auch bedeckt zu halten, thront halt der Turban. Wie gesagt, der Turban ist für Sikh eine Art Krone und das ist ein Zeichen des Respektes. Also einem Sikh einfach den Turban irgendwie abzunehmen wie einen Hut, es ist genauso, als würden Sie ihn ins Gesicht schlagen.
Ich stelle mir gerade die ganz praktische Frage, wenn Sie fliegen, was passiert da mit dem Dolch?
Ja, beim Fliegen ist es grundsätzlich so geregelt, dass wir den dann mit dem einzuchecken Gepäck auch abgeben. Da sind wir halt, wie gesagt, das Sikh sind in der Hinsicht, gehen dann auch damit mit der Gesellschaft. Also wir möchten jetzt nicht extra Kuchen gebacken haben, in dem Sinne, wenn es dann so ist. Und das ist auch ein Grund, wo wir sagen, wir passen uns sehr gut auch an, egal wo wir uns befinden. Und dementsprechend haben wir es auch zu sehr viel auch gebracht. Also wir sind jetzt nicht die jetzt fordern, im Gegenteil, wir wollen ein Teil der Gesellschaft sein und der Gesellschaft auch was zurückgeben. Und das machen wir, das mögen jetzt besser andere beurteilen, aber das machen wir. Zum anderen hat mit unserer Gemeinschaftsküche, weil jeder eingeladen ist, egal welche Religion, welche Kaste, sage ich ja, weil Kastensysteme gibt es ja bei uns nicht, wir sind ja Geschöpfe, alle Geschöpfe Gottes in dem Sinne, ja, aber nur in den Religionen, also nur um dagegen zu sagen, dass wir an keine Menschenrassen in dem Sinn glauben, wir sind nur, wie sagt man das so schön, im Sri-Guru-Granth-Schreib, wie es steht, dass wir sozusagen, der Lehm ist der gleiche, nur der liebe Herrgott hat sie in verschiedenster Weise geformt.
Deshalb wehren sich die Sikhs auch gegen das Kastenwesen. Alle Sikhs heißen deshalb gleich. Der Albtraum für alle Volkszähler und Bürohengste, aber Gurcharan Singh Mangat winkt ab. Die Sikhs pflegen zwar ihre Traditionen, passen sich aber auch an die jeweilige Wirklichkeit an.
Das Einzige, warum man jetzt eine Person erkennt, ja, in den Dokumenten, wenn die nicht vor einem steht, nach der Sikh-Initiation bekommt jeder einen Nachnamen. Die Männer bekommen den Nachnamen Singh, was so viel heißt wie der Löwe, und die Damen bekommen den Namen Kaur, was gleichzusetzen ist bis Prinzessin. Und in den Dokumenten sollte einer Harpreet Kaur heißen, weiß ich, dass es, sobald ein Kaur dabei steht, dass es sich um eine Dame handelt. Und wenn ein Harpreet Singh drauf in den Dokumenten, dann weiß ich, dass es sich um einen Herrn handelt. So wird das unterschieden. Und wenn die Personen einen vis-à-vis stehen, dann ist es sowieso klar. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch mit dieser Initiation, wir in Indien gab es und gibt es leider Gottes in abgelegenen Ortschaften, wo das noch nicht Einzug gehalten hat. Also wir leben jetzt ja schon in einer Zeit, wo das langsam auch schon den jeden jetzt schon einleuchten sollte, dass jeder Mensch gleich ist, gibt es natürlich immer dieses Kastendenken. Ja? Und um dieses Kastendenken dem entgegenzuwirken, hat Guru Gobind Singh Ji, der 10. Guru, der menschliche Gestalt, in dem man so will, uns Sikhs auch angelassen, nachdem die Initiation erhalten hat, nachdem er diese 5 Ks sozusagen am Körper getragen hat, nachdem wir den Namen bekommen, und der Name ist ganz wichtig, dass man seinen eigenen Nachnamen dann nicht mehr weiterzuführen hat, ja, den abzulegen hat, und statt dem Nachnamen Singh bei den Männern und den Nachnamen Kaur bei den Damen zu führen hat. Warum? Weil von dem Nachnamen es dann man auf die jeweilige Kaste auch schlussfolgern konnte. Nur in Indien ist es ein sehr, sehr oft auch der Fall, dass natürlich in Indien jetzt sehr viele, die meisten ihren Nachnamen gar nicht hören, ja. Sie heißen alle halt Singh, ab und zu, da gab es ja natürlich bei uns, bei der Gemeinde, ja, da natürlich sehr viel oft auch Probleme, weil man hat den Sikhs auch verboten, das Singh und Kaur zu führen, weil sie gesagt hat, die haben sie jetzt nicht durchgeblickt. Also wie kann es sein, dass er so eine große Familie ist, ja? Und grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt so verblieben sind, dass natürlich wir, den, wie zum Beispiel bei mir, Gurcharan ist mein Vorname, Singh, wie gesagt, als Zweitname zum Vornamen, das ist ähnlich dem christlichen Namen, Hans, Peter, was auch immer, der getaufte Name, da gibt es ja im Christen sowas ähnlich, eine ähnliche Konstellation, und danach Manga, der Nachname. Und so steht es bei mir auch in den Dokumenten drin. Aber dann gibt es natürlich Familien, wo der Vater natürlich Singh heißt, die ganze Familie heißt dann damit eine Tochter gibt, und die heißt dann auch irgendwie Jaspreet Singh. Und dann ist natürlich
ist ein bisschen, Albtraum für
Bürokraten. Wie auch immer. Aber und dann sind die halt, und jeder möchte natürlich, wir sind angehalten, diese Singh und Kaur in der Namensgebung mitzuführen. Also es ist auch nichts, dass wir uns aussuchen können, das ist auch ein Gebot. Und da muss man halt dann Lösungen finden. Meistens wird dann so geregelt, dass man dann sehr wohl den Nachnamen auch nimmt, ja, und das Call zu dem Vornamen als Zusatznamen, Zusatzvornamen hineinschreibt.
Im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben die Sikhs tapfer gekämpft, und zwar in den Reihen der britischen Kolonialtruppen gab es stolze Krieger mit Turban. Die Angehörigen der Bekenntnisgemeinschaft aus dem Punjab im Norden Indiens sind es gewohnt zu kämpfen. Die Region ist seit Jahrhunderten umkämpft.
Die Sikhs hatten ja auch ein eigenes Königreich unter Maharaja Ranjit Singh. Wir haben an für sich nur die Grenzen abgesichert, ob es jetzt Richtung Afghanistan war oder anderswo. Also wir haben nie von uns aus irgendwie versucht, die Ländereien, Gebiete irgendwie zu erobern. Es ging uns nur, dass wir ein Seefromland haben, weil Indien natürlich der Punjab im weitesten, wenn man sich die geografische Lage auch ansehen, das ist dieser Ort nördlich von Indien, wo die ganzen Invasoren auch eingefallen sind in Indien und das Land ausgebeutet haben, geplündert haben. Und wenn es die Sikhs nicht gegeben hätte, oder also diese Bewegung des Sikhismus und die Gurus, die dann letztendlich aufgerufen haben, die damalige vorherrschende Bevölkerung hat ja in dem Sinne ja das aufgegeben. Also sie haben jetzt sozusagen irgendwie das schon sich damit abgegeben, dass sie jetzt unterjocht sind und jetzt in dem Sinne jetzt keine Möglichkeit haben, irgendwie jetzt sich da gegen die Oppressoren aufzubäumen. Und da haben die Sikhs, speziell die Sikh-Gurus, für sich auch dem da entgegengesetzt, dass jeder Mensch seine selbst bestimmen sollte, welcher Religion er nachgehen möchte. Also er sollte auch selbst bestimmen können über sein Leben. Und das war für sich diese Revolution, die letztendlich ja durch den Sikhismus auch noch und durch die Gurus auch in die Gesellschaft getragen wurde. Durch diese Revolution gibt es halt diese große Vielfalt in Indien, wie wir sie heute kennen. Weil der letzte Mogolenherrscher, der hatte dann Aurangzeb, der Sohn Shah Jahans. Shah Jahan war der Bauer des Taj Mahals. Also sein Vater hatte, er war ein schlimmer Despot, er ist mit seinen eigenen Familienmitgliedern auch nicht sehr zimperlich umgegangen. Und er war derjenige, der das Land jetzt wirklich zwangsmäßig zum Islam konvertieren wollte. Und da gab es diese Bewegung, das Kriegerische, wo wir gesagt haben, nein, wenn alle friedlichen Mittel erschöpft sind, sollen wir nicht nur, also müssen wir zur Waffe greifen und den Schutz der Bedürftigen, egal welcher Religion, welcher Kaste, welcher Abstammung derjenige ist, ja, dessen Schutz auch garantieren. Die Sikhs haben man darf nicht vergessen, im Zweiten Weltkrieg, der höchste Orden, der nach mein Wissensstand einem Soldat verliehen werden konnte, war das Victoria Cross. Und kolonialen Streitkräften waren die Sikhs diejenigen, die meiste Anzahl an diesen Victoria Crosses erlangt haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also die Sikhs stehen das schon dazu. Also sie sind tapfere Leute, ja, also letztendlich, wenn sie ein Ziel verfolgen, ja, und dann gehen sie dem natürlich auch nach.
Als Sebastian Kurz mit der Rechtsaußenpartei FPÖ regierte, verbot sie Kopftücher in der Grundschule per Gesetz. Ein antimuslimischer Move, aber prompt kam es auch zu einem Solidarisierungseffekt. Die Botschaft auch der Sikhs war, lasst meinen Kopf und was da drauf ist in Ruhe. Denn für die Bekenntnisgemeinschaft ist der Turban wichtiger Teil ihrer Identität. Ihn wegzunehmen, eine Ehrverletzung. Das Verfassungsgericht in Österreich kippte letztlich das umstrittene Gesetz als das, was es war, nämlich diskriminierend.
Und das war natürlich für uns ein Spießrutenlauf, weil wir natürlich da überhaupt keinen Status dann an und dazu mal hatten. Also wir waren noch nicht keine Bekenntnisgemeinschaft, was ja die Vorstufe zur Glaubensgemeinschaft ist. Also wir hatten noch nichts, also wir waren nicht eingetragen. Man musste nur von den Sikhs, es ist mir dann uns halt nur zugute gekommen, dass ich natürlich sehr viel auch an öffentlicher Arbeit auch gemacht habe. Und auch die Flüchtlingsbewegung hat uns natürlich teilweise dann auch zugespielt, weil sehr viele Leute und die sich seinerzeit eigentlich wirklich in dem Sinn auch erkannt haben, ja, wer sind das, wer machen das, wer kommt da eigentlich, ja. Wir waren ein relativ unbeschriebenes Blatt und es wurde dann von den Medien auch seinerzeit im 2017er oder 15er Jahr aufgegriffen und es gab dann natürlich dann auch einen gewissen Rückhalt sozusagen oder auch eine Gesprächsbasis, wo man gesehen hat, ja, das sind Leute, die die Gesellschaft auch was zurückgeben und auch seitens der Politik war da an für sich auch das Interesse da, weil grundsätzlich das, was wir uns in diesen Gesprächen auch vermittelt wurde, dass die Sikhs an und für sich in dem Sinn oder die Juden mit der Kippa, um das jetzt genannt zu haben, nicht wirklich zur Diskussion stand. Das hat sich dann irgendwie ergeben, weil es dann um Kopfbedeckung gegangen ist und bei uns interessanterweise nicht das schwächere Geschlecht, unter Anführungszeichen, die Mädchen betroffen waren, sondern bei uns die Burschen, weil bei uns gehen die Mädchen ja einfach mit einem geflochtenen Zopf in die Schule, bedecken sich nicht das Haupt, das müssen bei uns ja die Jungs nur machen, die dann dieses Batka tragen, ja, dieses die Vorform eines Turbans, das ein Rechteckstuch ist, das natürlich über die Haare, die am Kopf dann verknotet werden, drüber auch fixiert wird, ja. Und das war bei uns die Bursch.
Gurcharan Singh Mangat trägt seinen Turban mit Würde. Nach dem Abitur hat er Fuß im Lebensmittelbusiness gefasst. Schon seit vielen Jahren füllt er den Wienern den Bauch mit asiatischer Kost.
Ich habe einen Großhandel Import und Großhandel von Lebensmitteln. Also ich mache afroasiatische Lebensmittel. Eine Marktnische, die ich vor über 20 Jahren aufgegriffen habe und mit Gemüseimporten angefangen. Gemüse, die es hier natürlich nicht gegeben hat. Hauptbereich Lebensmittelimporte und groß als auch Detailhandel. Nein, die Frau ist in dem Sinn, ja, sie arbeitet mit, ja, aber nicht Vollzeit in dem Sinn. Ja, sie ist an für sich diejenige, die sich für die Finanzen kümmert. Also sie ist die bei uns, wie so, auch in sehr Familien, die Dame des Hauses, die das Sagen hat. Also sie kümmert sich eher um das Finanzielle, also die Bank. Ich bin ja der Mann für alles eigentlich, also Mädchen für alles, also Behördenwege oder Bewilligungen und Importe. Mittlerweile seit dem Brexit gibt es ja auch sehr viele jetzt Auflagen, die jetzt erfüllt werden müssen. Früher war es natürlich viel einfacher, auch für die Importe und der Geiter zuständig. Und für den Einkauf im großen Weinen, dann haben wir natürlich ein Team von Leuten, die natürlich dann für den Großhandel zuständig sind.
Als Kind sei er öfter mal als Tschusch beschimpft worden, erzählt er, oder als Chinese. Geschenkt. Als was sieht er sich heute selbst? Ist Wien seine Heimat geworden?
Wien ist definitiv eine Heimat, wobei ich jetzt kein Wiener, sondern Niederösterreich bin seit Jahren schon und mich eigentlich am Land eher für wohler fühle als in der Stadt. Ich bin kein Stadtmensch als solches. Ich denke, wir haben ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz. Wir haben eine sehr reine und saubere Stadt in dem Sinn, also sehr reinlich. Also wenn man sich die anderen Metropolen ansieht, ist es ja nicht wirklich der Fall. Also was jetzt die Reinlichkeit betrifft, was finde ich sonst noch gut, ja. Wien als Stadt der Kultur in dem Sinn, ja, wenn man dafür ein Faible hat, natürlich definitiv, ja, also Museen, also all diese Dinge, die natürlich einen auch ansprechen. Man kann eigentlich, wenn man irgendwelche Hobbys oder Wünsche in der Hinsicht nachgehen möchte, kann man die in Wien eigentlich auch finden, denke ich, ja. Stolz in dem Sinn, auch in Wien aufgewachsen zu sein und auch ein Teil der Gesellschaft auch zu sein, definitiv. Also das sehe ich auch meinen Kindern. Abgesehen davon, als was verstehst du dich? Als Österreicher, als Inder, als Afrikaner, du bist in Afrika, also wusste ich nicht. Und der Tag, an dem Tag, an dem diese Frage für mich beantwortet, war der Angelobungstag meines Sohnes beim Bundesheer, wo er den Eid auf die Fahne abgelegt hat. Und er unter den all 500, oder wie viele Rekruten da waren, die an dem Tag gelobt wurden, und er von den verschiedensten Rekruten mit einem Turbantragen als vier jener ausgewählt wurde, die dann letztlich wirklich auf der Flagge die Hand auch ablegen durften und den Eid geschworen haben. Und dann habe ich gesehen, ja, nein, wenn du deine Leistung bringst in der Gesellschaft, ja, dass du das so wohl ein Teil der Gesellschaft und du nicht irgendwie unter den anderen 500, weil das ist ja auch eine Leistung. Weil ich habe das sehr hoch eingereiht. Für mich hat sich da, dass das jetzt mein Vaterland ist.
Das war der Obmann der Wiener Sikhs, Gurcharan Singh Mangat. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es in ein Café nahe der Mahü, also der Maria-Hilfer-Straße. Ich bin dort mit dem Musiker Orges Toce aus Tirana verabredet.
Mein Vater, der ist Schauspieler. Und die Gitarre habe ich geerbt vom Opa. Meine Mutter hat einen starken Einfluss. Sie hat mir die Noten gelernt. Eigentlich habe ich mit 4, 5 angefangen. Mit Geige habe ich angefangen. Die Geige war extrem klein, wie ein Löffel damals, so richtig so klein. Ja, die Geige wurde groß und ich auch. Wir haben die Band gegründet damals, 2008, 2009. Und damals war ich ein bisschen so Fan von Rockabilly und habe mir sehr getaucht, ein bisschen immer eine Gretsch-Gitarre in der Hand zu haben. Das war ein Traum. Und dann habe ich gesagt, aha, ich komme aus Balkan und ich bin ein Fan irgendwie so von Rock'n'Roll, Rockabilly ein bisschen und so. Der Balkan Billy, Das ist es. Und jetzt gehen wir ins Studio.
Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch, und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschuschen Aquarium. Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.